Assalamu alaikum.
Salam alaikum bei sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache mit Hendrik Heinze und einem medizinischen Notfall, der auch ein sprachlicher ist.
Beruhigen Sie sich.
Englisch?
Do you speak English? Ich verstehe Sie nicht. Welche Sprache sprechen Sie?
Arabi.
Vater und Sohn, vielleicht Syrer, kommen in ein deutsches Krankenhaus und können dem Arzt die Bauchkrämpfe des Sohnes nur schildern, weil ihnen eine Telefondolmetscherin hilft. Mit diesem Video wirbt eine Münchner Firma für ihr Geschäftsmodell. Telefondolmetschen sofort und überall. Die Firma heißt Lingatel, der Geschäftsführer heißt Thomas Jasper. Und als er uns vor kurzem im Studio besucht hat, da hat er erzählt, wie vor 5 Jahren alles begann. Mit einer Technologie, die eigentlich für ganz andere Zwecke entwickelt worden war.
Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit der Entwicklung von technischer Infrastruktur für virtuelle Callcenter. Das heißt Callcenter, bei denen die Mitarbeiter verteilt sitzen, zu Hause und nicht in einem Raum. Und ich habe dann irgendwann mal gedacht, was könnte man denn auf diese Infrastruktur noch draufsetzen? Welche Services, die vielleicht am Telefon besser, schneller, günstiger, komfortabler erbracht werden können, als es bis jetzt der Fall ist. Und so bin ich auf das Thema Telefondolmetschen gekommen. Viele Leute haben keinen Zugang zu Dolmetschern, weil sie gar nicht wissen, wo sie die herkriegen. Wenn ich sie herkriege, ist es aufwendig, die haben Anfahrt, die haben eine Mindestabrechnungsdauer etc. und so weiter. Und deswegen haben wir gedacht, übers Telefon ganz schön charmant.
Bisher war es beim Telefondolmetschen häufig so, erzählt Jasper, dass ein Rückruf innerhalb von 15 Minuten versprochen wurde. Seine Firma wirbt damit, dass bei Buchung des entsprechenden Paketes innerhalb von einer Minute ein Dolmetscher an den Hörer kommt. Zu den Kunden, die das in Anspruch nehmen, gehören Krankenhäuser und Automobilclubs, aber auch Frauenhäuser und Hilfetelefone für Menschen in Not. Jasper spricht viel von seiner Telekommunikationstechnik, die das alles möglich macht. Schließlich sitzt jeder Dolmetscher bei sich zu Hause. Und auch von der Logistik erzählt er, von den Schichtplänen. Über 500 Dolmetscher, die so eingeteilt werden müssen, dass die mehr als 20 Sprachen immer angeboten werden können.
Und der dritte und wahrscheinlich fast wichtigste Punkt, an den ich persönlich am Anfang gar nicht so geglaubt habe, weil ich ihn schon von der Begrifflichkeit gar nicht wirklich zuordnen konnte, soziale und vor allem interkulturelle Kompetenz. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Businessgespräch. Zwei Geschäftsleute sitzen sich gegenüber, ein Dolmetscher dazwischen. Der Dolmetscher sagt zum einen Stopp. Und er ist still. Idealbedingungen. Aber ich würde mal sagen, ein relevanter Anteil der Gespräche, die wir verdolmetschen, findet statt in irgendeiner Art und Weise emotional aufgeladenen Situationen. In medizinischen Notfällen zum Beispiel oder im Zusammenhang mit Flüchtlingen, ganz egal. Oder bei einem Versicherungsfall, wo jemand sehr aufgeregt ist. Das sind alles Fälle, wo die nicht aufhören werden zu reden, wenn sie Stopp sagen, wo vielleicht Hintergrundgeräusche sind, die Bedingungen nicht ideal sind. Und das mussten wir tatsächlich lernen. Wir haben gelernt, wir müssen bei großen Kunden moderieren zwischen Dolmetschern und den Leuten, die den Dienst in Anspruch nehmen. Weil es gibt ganz oft interkulturelle Probleme tatsächlich. Ich sage was in Deutsch, der Dolmetscher übersetzt auf Arabisch zum Beispiel. Auf Arabisch ist es viel länger. Derjenige, der den Satz gesagt hat, denkt sich, Moment, überlegt sich der Dolmetscher jetzt was dazu? Lauter so Geschichten, die man über die Zeit lernen muss, damit das Ganze auf Dauer stabil läuft.
Thomas Jasper. Und je länger wir reden, desto klarer wird, was das Interessante ist an seiner Firma. Dass erst die Technik da war, dann die Idee, wofür man sie noch verwenden könne und dann der Lernprozess, der bis heute anhält. Jasper erzählt, wie damals 2 Leute eingestellt wurden, die sich 1 Jahr lang nur mit den Tücken des Dolmetschens beschäftigten. Und auch von Frauen erzählt er, die schlimme Gewalt erfahren haben und die beim Frauenhaus anrufen. Und dass die besser mit einer Dolmetscherin verbunden werden als mit einem Dolmetscher, das weiß Lingatel inzwischen auch. Aus diesen gesammelten Erfahrungen ist dann vor einigen Monaten ein neues Angebot entstanden.
Für Sie zum Beispiel oder für den Otto-Normalverbraucher haben wir einen anderen Dienst, der heißt Telefondolmetschen sofort. Üblicherweise kriegen unsere Kunden ja Rechnungen von uns, aber über diese Webseite auch Telefondolmetschen sofort stellen wir einfach unsere Dolmetscher dem Otto-Normalverbraucher zur Verfügung über eine Service-Rufnummer. Üblicherweise zu den Tageszeiten in allen gängigen Sprachen ist immer jemand da. In der Nacht wird es dann natürlich dünner. Da garantieren wir auch nichts, dafür muss man auch nichts dafür bezahlen und kann auf die Art und Weise einfach anrufen und den Dienst nutzen.
2 Euro pro Minute kostet das Angebot aus dem Festnetz, 3 Euro vom Handy. Auf Portugiesisch oder Paschtu, Albanisch oder Arabisch. Unser Test an einem Freitag um 9:30 bringt gemischte Ergebnisse. Unsere unter anderem Namen gemailte Bitte nach einem Testtelefonat mit niederländischer Übersetzung wird innerhalb von 20 Minuten beantwortet. Bei Englisch geht direkt jemand ans Telefon, zunächst etwas verwirrt, dabei aber sehr freundlich. Für Bulgarisch allerdings ist erstmal niemand zu haben. Na gut, ein so anspruchsvolles Geschäft ist immer auch ein Lern- und Verbesserungsprozess mit Fortschritten und mit Rückschlägen.
Wir arbeiten für viele Krankenhäuser. Ein Krankenhaus ist ein ganz klassisches Anwendungsbeispiel. Ja. Einerseits in der Notaufnahme, auf der anderen Seite aber auch, wenn es um Aufklärung geht. Aufklärung im Zusammenhang mit radiologischen Untersuchungen, Impfungen und solche Sachen. Ärzte müssen aufklären. Ja. Also es gibt diverse Krankenhäuser, die sehen den Bedarf super dringend. Ich war tatsächlich aber auch in einem Krankenhaus, da hat der zuständige Ansprechpartner zu mir gesagt, wieso? Tiere können doch auch nicht sagen, was wehtut. Also sehr schockierend eigentlich. Oder in Zusammenarbeit mit auch öffentlichen Einrichtungen, die sagen, ja, ist ein cooler Dienst, gerade für die Flüchtlinge, wäre schön. Aber wir müssen unangreifbar bleiben. Wenn wir es den Flüchtlingen anbieten, wollen es morgen die Hartz-IV-Empfänger, die auch kein Deutsch sprechen und schon hier sind. Ja? Oder klar, wäre es toll, jetzt für die Flüchtlinge. Aber die sollen sich ja nicht wohlfühlen, was die Sprache betrifft. Die sollen ja den Druck haben, die Sprache lernen zu müssen. Ne? Also manchmal ist man schon ein bisschen schockiert von den Antworten, die man da kriegt, weil wir schon auch der Meinung sind, dass wir hier was Gutes tun. Ja? Dass wir hier Menschen helfen und dass wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise zur Völkerverständigung beitragen.
Thomas Jasper von der Münchner Firma Lingatel. Wie wichtig es ist, sich verständlich zu machen, das weiß auch die Polizei. Wichtigstes Einsatzmittel ist die Sprache, so war ein Text überschrieben, den 2008 ein Magazin veröffentlichte. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz scheint ihn gelesen zu haben. Es hat jetzt mitgeteilt, dass es fürderhin twittern will auf Englisch, Türkisch und Arabisch. Genauso also wie die Münchner Polizei beim Amoklauf im Juli. Wäre mal interessant, ob da auch die Begriffe übersetzt werden, durch die sich der Polizeijargon so auszeichnet. Die Verunfallung. Oder auch die Hilope, von der die Streifenbeamten sprechen, wenn sie eine hilflose Person antreffen. Und natürlich, und gar nicht so lustig, die vielen Vokabeln des Terrors und seiner Bekämpfung. Knut Kortzen hat den Fall übernommen. Hier ist seine Sprachspurensicherung, seine Spusi.
2016, das darf man am vorletzten Tag des Jahres rückblickend feststellen, war das Jahr, in dem die Langwaffe, die Zielperson und das polizeiliche Täterprofil in unsere Nachrichtensprache gefunden haben. Das zurückliegende Jahr war eines des Terrors, des tatsächlichen wie des bloß Vermuteten. Es war das Jahr von fürchterlichen Anschlägen, Selbstmordattentaten, Amokläufen und Fahrten, von Bekennervideos und Schreiben. Wo der Terror medial omnipräsent ist, attackiert er auch unsere Sprache. So bleibt festzuhalten, dass kriminologische Fachbegriffe wie Gefährder, ein Terminus aus dem sogenannten Predictive Policing, 2016 endgültig in unsere Alltagssprache vorgedrungen sind. Und nicht nur der Gefährder. Mit ihm kam die Gefährderansprache, die wahrlich nichts mit den uns wohlvertrauten anderen Ansprachen wie der Weihnachts- und Neujahrsansprache von Politikern zu tun hat. Just die Politiker aber sind es, die Worte wie diese bekannt machen. Und wir Berichterstatter greifen sie, selbstkritisch sei es gesagt, nur allzu bereitwillig auf. Nicht beachtend, dass die Rede von im Verborgenen operierenden Terrorzellen die Gefahr bevorstehender Terrorwellen insinuiert und dadurch unter Umständen größer macht, als sie de facto ist. Die Phraseologie gebiert Ungeheuer. Zwar sind Begriffe wie Gefährder oder Terrorzelle von nüchterner Behördenhaftigkeit, aber ihre wiederholte Verwendung evoziert ein Gefühl der Verunsicherung. Alarmismus, auch semantischer, ist das Lebenselixier des Terrorismus. Seltsam, dass zeitgleich das Wort Terror selbst durch wahllose Verwendung den ihn auszeichnenden Schrecken verliert. Man denke an Kinderterror, Elternterror oder jüngster Fahndungserfolg an den Fernsehkomik gewordenen Feminismus, der den Titel Pussy-Terror trägt.
Knut Kortzen sagte, was ihn nachdenklich stimmt. Was Sie nachdenklich stimmt, das können Sie noch bis morgen der Jury mitteilen, die aus den Einsendungen dann das Unwort des Jahres erkiest. Vorschläge@unwortdesjahres.net. Wir wagen einen Tipp: Flüchtlingsobergrenze. Die Auflösung dann in 2 Wochen hier, sozusagen am 13. Januar um 20:20.